Das gilt in der zweiten Halbzeit und das gilt auch darüber hinaus. Manche von den Fußballspielern haben das ja auch schon auf dem Platz gezeigt, dass es um seine Ehre geht, noch mehr als um Tore. Und einige haben mich gefragt, was soll das auf zur zweiten Halbzeit? Was haben wir hier mit der WM zu tun? Soweit ich weiß, sind wir alle nur Zuschauer und nicht beteiligt aktiv. Nein, es geht um dieses Jahr. Das halbe Jahr ist schon um, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Ja, aber ich dachte, die meisten haben es vielleicht gemerkt. Es ist Juli und wir haben eine Jahreslosung. Und ich hatte den Eindruck, die Jahreslosung ist dieses Jahr nicht so präsent. Vielleicht ist das nur bei mir und ihr habt die eh ständig präsent. Aber ja, das mögt ihr selber beurteilen. Sicher weiß jemand, wie die heißt. Ja, siehe. Also eigentlich der Satz davor auch noch. Gott spricht. Gott spricht. Siehe. Dieses Siehe ist so alt. Deshalb habe ich, seht her. Ja, oder passt auf, Achtung, das kann das alles heißen. Seht her, ich mache alles neu. Anfang des Jahres hat Gerhard darüber gepredigt. Vielleicht habt ihr die noch präsent, wahrscheinlich nicht. Das ist einfach zu lang her und deswegen wollen wir nochmal einsteigen in diesen Text aus Offenbarung 21. Wir beschäftigen uns ja insgesamt etwas mit der Endzeit, mit der Zukunft, mit der Offenbarung und dem, was da so für uns wichtig ist. Und ich habe auch einiges gelesen und da ist mir das erste Mal begegnet, es gibt im Neuen Testament nur ein Buch, einen Brief, wo nichts über die Wiederkunft Jesu gesagt wird. In allen anderen, in den vier Evangelien, überall kommt es vor, in vielen sehr präsent, nur beim Philemon-Brief nicht. Das ist der kürzeste Brief und da geht es einfach um einen entlaufenden Sklaven, der mit diesem Brief zurückgeschickt wird, da werden die Dinge der Nächstenliebe miteinander geregelt. Da kommt die Wiederkunft Jesu nicht vor, aber in allen anderen 28 Briefen, Evangelien, alles was da geschrieben ist, überall geht es um die Wiederkunft Jesu. Denn das ist ja das nächste große Ereignis, auf das wir zuleben. Ich gestehe, es ist schon einige Zeit, dass wir darauf zuleben und wir haben uns schon daran gewöhnt, aber wir haben letzte Woche gemerkt, wenn man sich mehr damit beschäftigt, ich denke, ihr habt das auch gemerkt beim Gerhard, wenn man sich mehr damit beschäftigt, dann macht das was mit uns. Dann berührt uns das. Dann bekommen wir Geschmack auf den Himmel, auf ihn, auf den Herrn Jesus. Ich weiß natürlich, wir sind ja in dieser doppelten Existenz Erdenbürger und Himmelsbürger, wenn wir den Herrn Jesus im Herzen haben. Dann haben wir diese beiden Existenzen. Und das ist so ein bisschen ein Hin und Her, weil natürlich müssen wir essen und wir dürfen grillen und wir dürfen Dinge genießen. Und wir sind eben hier unterwegs und wir können nicht schweben, sondern wir müssen da auf der Erde unterwegs sein. Wir sind Erdenbürger. Und gleichzeitig, wir haben ja eben eine Menge davon gesungen und dafür sind so Gottesdienste so wichtig, gleichzeitig sind wir Himmelsbürger und wir strecken uns aus nach ihm und nach seiner Gegenwart. Und dann beschäftigen wir uns damit, was noch auf uns zukommt. Gott sagt, seht her, ich mache alles neu. Kann man lesen, gut. Offenbarung 21, Vers 5, da kommt das her. Und der auf dem Thron saß, eigentlich ist das der genaue Text, aber es stimmt natürlich, Gott ist das, der auf dem Thron sitzt. Der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zum Johannes, schreibe. Denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Das ist ja, wenn man die Offenbarung durchliest, kommt das immer wieder. Gott fordert den Johannes auf, er soll das aufschreiben. Ja? Das ist nicht Johannes, der im Stübchen sitzt und sich Gedanken macht, was kann ich den Geschwistern mal schreiben. Das war überhaupt nicht seine Intention, sondern Gott hat, wir haben das in der letzten Bibelstunde nochmal innerlich aufgelistet oder miteinander aufgezählt, Offenbarung 1, da steht es direkt, Gott der Vater beauftragt Jesus Christus, der beauftragt einen Engel, dass der dem Johannes zeigt, was die Knechte von Jesus, also wir alle, die Gemeinde Jesu der ganzen Zeit, was die wissen sollen über die Zukunft. Also das sehen wir, Gott war das wichtig, dass wir das wissen. Das geht nicht immer so weiter als Erdenbürger. Bis jetzt dreht sich die Erde halbwegs gleichzeitig. So, ein kleiner Sidestep. Bisher waren, vielleicht haben das manche mitbekommen, waren sich die Wissenschaftler sicher, aufgrund der Trägheit, die Erde dreht sich immer ein ganz bisschen langsamer. Und man misst das ja genau nach, ja, man kann das ja ganz genau und hat festgestellt, die letzten 3 Jahre dreht sie sich schneller. Ich finde das witzig, echt witzig, weil das widerspricht allen Gesetzen der Physik. Der dreht sich gleichmäßig, wenn man einen riesen Schwungrad hat und schwingt das an, das dreht sich sehr lange, sehr gleichmäßig, wenn es gut gelagert ist, die Erde ist gut gelagert, ja, quietscht nicht, sondern die ist gut gelagert. Aber irgendwann hört das größte Schwungrad auf, es wird langsamer. Aber die Erde nicht, im Moment dreht sie sich, die letzten 3 Jahre ist sie um irgendwie Millisekunden, Sekundenbereich schneller geworden. What's that? Was soll das? Was ist da los? Ja, ich denke, Gott ist im Himmel und denkt, gut, Freunde, ja, lange genug gleichmäßig gewesen, jetzt machen wir mal eine Überraschung, ja, für euch, Freunde der Wissenschaft. Eine Überraschung, was Neues. Wir machen ein bisschen schneller. Ja, wie auch immer. Ja, Erdkern, letztlich, man weiß es ja noch nicht. Ich find's angenehm, ja, dass immer so wieder kleine Hinweise gibt. Das ist nicht alles nur innerweltlich, materiell zu erklären. Und deshalb haben wir das Wort Gottes aus der Ewigkeit in unsere Zeit gekommen. Da stehen Dinge drin, die man nicht wissen kann, wenn Gott sie nicht offenbart. Niemand kann das wissen, dass es mal so zu Ende gehen wird und dass Neues passiert. Deshalb beschäftigen wir uns damit und deshalb hat Johannes das aufschreiben müssen. Und Gott sagt nochmal, schreib das. Einmal darf er nicht schreiben, ja, da haben die Donner gedonnert und er will das aufschreiben, was die Donner da gesagt oder gedonnert haben und das darf er nicht. Aber sonst muss er immer schreiben. Und der auf dem Thron saß. Wenn wir jetzt nur diesen Abschnitt nehmen, wissen wir nicht, also wir wissen natürlich, wer auf dem Thron sitzt, aber wir lesen den Zusammenhang, weil in der Offenbarung wechselt das ja auch ein bisschen. Ja, da sitzt, also Gott, der Vater, sitzt immer auf dem Thron, aber das Lamm Gottes ist auch zeitweise auf dem Thron und wird mit angebetet. Und hier gehen wir ein Stück zurück und lesen, in Kapitel 20, ab Vers 11, denn da kommt der Thron. Ich sah einen großen weißen Thron. Alle Leute, die sich sehr so mit Offenbarung beschäftigen, das ist ein markantes Zeichen, das war bis dahin nicht. Das ist neu, der große weiße Thron. Und ich sah den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Also Erde und Himmel sind weg, weil Gott in seiner Heiligkeit ihnen begegnet und die durch die Sünde der Menschen und das, was hier passiert ist, werden sie nicht mehr existent sein. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen oder die Geringen, vor dem Thron stehen. Also hier sehen wir eine Szene, die ist für uns unvorstellbar. Ja, als Erdenbürger können wir nur denken mit der Erde. Jetzt ist die Erde weg. Der Himmel, also die umgebende Hülle, ist auch weg, wird ja auch nicht mehr gebraucht. Aber die Menschen sind noch alle da. Die stehen vor Gott. Denn Gott hält letztlich viel mehr als die, er hält ja die Erde. Aber er hält. Er gibt das Leben und er sagt, was, wann, wo geschieht. Und da stehen sie alle. Alle sind da. Das ist eine Szene, ja, das ist mehr als Science Fiction. Das ist Wirklichkeit. Und Bücher wurden aufgetan, wurden geöffnet, ein anderes Buch wurde geöffnet, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Das ist das sogenannte Endgericht. Alle werden gerichtet. Niemand entkommt, ob er sich mit seiner Asche ins Weltall katapultieren lässt oder im Meer versenken. Völlig wurscht. Ja? Es geht auch nicht um unseren physischen Leib, sondern es geht um uns Menschen als Person. Alle Personen, alle Menschen erscheinen dort vor Gott und alle werden gerichtet. Und dann, wieder unvorstellbar für uns, der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Die wird nicht mehr gebraucht. Das ist der zweite Tod, der sogenannte ewige Tod. Das ist der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben wurde in dem Buch des Lebens, wenn er nicht darin gefunden wurde, dass er da eingetragen ist, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das ist harte Wahrheit. Es gibt einen Spruch, nichts ist härter als die Wahrheit, und das ist so. Diese Wahrheit ist extrem hart, aber auch sehr motivierend für uns oder so Leute wie den Chi, dass das, was er auf sich nimmt, hier auf dieser Welt, das, was er erleidet, hat einen ewigen Wert. Es lohnt sich, das zu ertragen. Jetzt der neue Blick ins nächste Kapitel, Kapitel 21, aber damit wir wissen, wer sitzt auf dem Thron. Ja, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Die ersten waren ja weg, das haben wir schon gelesen. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Das Meer ist nicht mehr. Kurze Zwischenbemerkung, ich weiß, einige von uns lieben das Meer so sehr, dass sie denken, das hier ist ein Nachteil. Kann nicht sein. Kann nicht sein. Ja, auch wenn dieses Meer, wie wir es kennen, nicht mehr ist, da bin ich fest überzeugt, es würde dem Wesen Gottes widersprechen, wenn im Himmel irgendetwas nicht schöner wäre als jetzt. Kann nicht sein. Wir werden nicht im Himmel sitzen und zurückdenken an die schönen Stunden in Italien oder Kroatien. Nein, ausgeschlossen. Dann ist der Himmel nicht der Himmel. Dann ist Gott unfähig. Und das wiederum kann nicht sein. Das Meer ist nicht mehr. Wird es ein neues geben? Wird es was Besseres geben? Er hat ja Dimensionen, wo er machen kann. Und er hat sicher schon Ideen. Ja, ich kann nicht alles erzählen, was mir einfällt. Gut. Ich sah die neue Stadt, die heilige Stadt Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereit für ihren, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Auch das Bild, da merkt man, Johannes sieht eine Stadt. Habt ihr mal eine Stadt gesehen, die so schön aussieht wie eine für ihren Mann geschmückte Braut an der Hochzeit? Ich nicht. Das ist neu, das muss eine neue Dimension sein. Ja, ich habe schöne Städte gesehen, aber wenn ich in die nächste Gasse gegangen bin, jetzt zum Beispiel, wir waren in Venedig einige Tage, Hauptstraße geputzt, wir gingen in die Hintergasse, sah anders aus, irgendwo muss der Müll ja hin. Ja, da war er, man konnte ihn sehen. Nein, hier ist eine, ja, eine wie eine geschmückte Braut, kommt sie vom Himmel. Und sie ist nur schön. Wie das geht, lesen wir in Epheser 5. Jesus hat sie gereinigt. Er schafft es, dass sie ohne Flecken und Runzeln ist. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, seht, das Zelt Gottes bei den Menschen. Wir haben gerade vorhin gesungen, dass Gott zeltet, ja, in der Zeltwohnung, dass er da ist, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein oder sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, seht her, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Er will, dass wir das verinnerlichen, dass das wirklich wahr ist. Ob es uns gut geht und wir ein Sommerfest feiern oder ob wir im Gefängnis sitzen und Hunger leiden. Johannes war ja auch zu der Zeit gefangen, aber er hat das empfangen und Gott will, seine Leute sollen das wissen. Jetzt zähle ich ein bisschen auf, was ist dieses Neue? Das Neue ist, dass Himmel und Erde sind weg, aber Gott ist da. Wir haben es gerade gelesen. Und das ist wesentlich, dass er da ist. In dem Vers 3 steht, ja, seht, Gott wohnt bei seinen Menschen, bei den Menschen. Nämlich nur bei seinen, weil die anderen sind ja, das haben wir vorher gelesen, nicht mehr da. Gott wohnt und da ist dann eine ungetrübte Beziehung. Gott ist da und wir, durch Jesus Christus, dürfen wir zu ihm gehören und bei ihm sein. Großartige Sache. Ein Miteinander wohnen, eine Gemeinschaft, wie wir sie jetzt noch nicht kennen. Ja? Nicht nur Tür an Tür mit Gott, sondern in einem Haus mit ihm. In dem Haus meines Vaters, sagt Jesus, und das spielt ja direkt hier hinein, sind viele Wohnungen, ist viel Wohnraum. Da dürfen wir sein, bei ihm. Seine Völkerscharen, übersetzen manche, das gefällt mir ganz gut, aus der Summe der Völker sind alle möglichen Menschen da. Wir haben ja schon einige Nationen hier beieinander, aber dann werden alle da sein. Gerade die Woche noch von jemand gehört, die wir vor Jahren kennengelernt haben. Sie war damals in Wiedenest auf der Bibelschule und sie kam dorthin und hatte als junges Mädel die innere Gewissheit, mein Platz wird in einer Stammesarbeit in Südamerika sein. Und das ist so geworden. Gott hat das in sie hineingelegt und hat sie dorthin geführt. Sie hat dort einen Hektor geheiratet, so heißt ihr Mann. Und sie ist dort in einem Stamm irgendwo am Ostrand von Brasilien und Peru. Dort wohnt sie und lebt dort ihr Leben für den Herrn und mit diesem Stamm und ist dabei, die Bibelübersetzung weiterzubringen. Ja, und auch die werden dort sein. Und wir und viele andere. Gott ist da. Himmel und Erde sind weg, es gibt dann neue. Das ist aber neu, eben Gott ist da. Und hier ist, das ist nicht neu, dass Gott spricht, das ist schon immer. Ja, das ist wirklich so die Klammer. Wir sind ja hier sehr am Ende der Bibel. Und womit fängt es an? Gerhard hat es auch. Gott sprach, es werde Licht. Sein Sprechen ruft ins Dasein. Wir können das nicht, wir erleben das auch nicht, aber davon spricht die Bibel immer wieder. Sein Wort hat eine solche Macht, dass Dinge entstehen, dass sie werden, wo vorher nichts ist. Und so ist auch der neue Himmel, die neue Erde durch sein Wort. Er spricht. Hier kündigt er sein Tun an. Wir sind in der Wartephase. Und dann geschieht es. Es wird geschehen. Hier hat er gesprochen, es soll aufgeschrieben werden. Und dann wird es geschehen. Er macht, ja, er ist da, er spricht und er macht, das sind alles Inhalt von unserem Text, er macht alles neu, Himmel und Erde mit Inhalt, nicht öd und leer. Es gibt einige Stellen, die kann man jetzt nicht alle lesen, im Alten Testament, die beschreiben, Zacharia zum Beispiel und auch Jesaja, die beschreiben etwas von dem Neuen, ob da das tausendjährige Reich beschrieben wird, wahrscheinlich mehr das tausendjährige Reich, aber da gibt es schon neue Dinge. Löwe und Lamm liegen beieinander auf der Wiese. Haben wir jetzt nicht. Wenn Löwe und Lamm beieinander sind, der Löwe wird hungrig, dann liegt nur noch der Löwe auf der Wiese und das Lamm ist weg. Das ist im Moment die Realität. Aber es gibt dann Neues. Und hier gibt es auch Neues. Von dem Neuen wird wenig beschrieben. Wir wünschten uns mehr. Mehr Wissen über den Himmel. Was wir wissen, Gott und Menschen sind innig bei und miteinander. Eine echte Herzensgemeinschaft. Die ihn jetzt lieben, er liebt uns schon immer und die Liebe durchwebt das Miteinander. Und was wir noch wissen, und das ist jetzt interessant, Es wird aufgezählt, was es nicht mehr gibt. Es wird nicht aufgezählt, was es dann gibt, aber wir können daraus etwas ableiten. Und da will ich etwas von versuchen. Es gibt keine Tränen mehr, denn die werden abgewischt. Das finden wir ein paar Mal in der Bibel, dass Gott die Tränen abwischen wird. Und dann ist das mit den Tränen der Trauer und von Leid und all dem vorbei. Kein Tod mehr, unvorstellbar. In unserer Welt ist der Tod präsent, ständig. Jeden Tag sterben Menschen. Keine Trauer, weder über Tod noch über eigene Sünde, noch über Versagen, noch über Misslungenes. Keine Trauer mehr. Kein Geschrei. Unvorstellbar. All das ist unvorstellbar. Wenn man nur ein wenig hineindenkt, jetzt und nur ein bisschen Nachrichten schaut, Venezuela, ein Erdbeben, wie viel Schmerz, wie viel Trauer, wie viel Geschrei, wenn man ein Klopfen hört und kriegt den Mensch nicht daraus. Ja, all das, keine Katastrophe mehr, kein Erdbeben mehr. Es ist ja, pures Glück. Glück ohne Geschrei, ohne Not. Frieden statt Schmerz, statt Angst. Denn, das kann man ableiten, ja, Jesus ist der Friedefürst, also wird in dem neuen Himmel und der neuen Erde wird umfassender Friede sein. Keine Hoffnungslosigkeit mehr. Kein Hunger. Wir haben vorher von dem Chi gehört und dass eine ganze Familie außer einem verhungert. Was für eine unbegreifliche Not. Es wird vorbei sein. Das wird es nicht mehr geben. Kein Ärger. Auch wir müssen uns nicht mehr übereinander ärgern. Ich muss mich nicht mal mehr über mich selber ärgern. Auch nicht über den Computer. Auch gut. Ja, all Ärger ist weg. Ich bin überzeugt, es gibt ja kein Geschrei mehr. Und ich schreie schon mal mit dem Ding. Das gibt es nicht mehr. Also kann entweder läuft der perfekt oder ich brauche nicht mehr. Ich hoffe das Zweite. Es gibt Leben ohne Tod, ewiges Leben. Wir kennen den Begriff ja aus dem Johannesevangelium, da kommt er ganz oft vor. Und hier ist, es wird kein Tod mehr sein. Da ist ewiges Leben dann umfassend, ja, ohne Ende und ohne Negatives. Nichts Negatives hat dort, ja, in dem, wo nur Licht ist, wo der Vater und das Lamm selber das Licht ist in dieser Stadt, in diesem Leben, in diesem neuen Land, in dieser neuen Himmel, neue Erde, nichts hat euch Platz. Freude pur. Der zweite, ja, die Frucht des Geistes ist Liebe. Das zweite ist Freude, Friede, Freundlichkeit. All das wird dort in Fülle sein, ohne irgendwie Abstriche. Freude pur, ohne Druck, ohne Streit. Das wird ziemlich fein. Und, was wir jetzt noch nicht denken können, es wird nicht langweilig. Ja. Im Moment ist das ja so, wenn wir jeden Tag unser Lieblingsessen essen, dann wird das irgendwann, hängt uns das zum Hals raus. Und wir müssen uns ein neues Lieblingsessen suchen. Ja. Mein Großvater war ein sehr stetiger Mensch. Der hat über mehr als ein Jahrzehnt jeden Abend exakt das Gleiche zum Abend gegessen. Ein immer gleiches Stück Wurst, immer gleiche Brot. Und irgendwann sagt er, Savol, ab nächste Woche oder nächsten Monat, ich weiß nicht, auch das war geregelt, sagt er, dann esse ich was anderes. Das esse ich jetzt noch fertig und dann mache ich eine Änderung. Und das war dann das nächste, ich denke, halbe oder Jahr. Als Kind, ich habe gedacht, Opa, du bist super. Aber das war, genau. Und dann sagt er, nee, das war genug, ich mache wieder wie früher. Ja, das war so. So mit so lieben Leuten bin ich aufgewachsen. Große Klasse. Aber es wird uns das Glück und die Freude und der Frieden und die Nähe Gottes wird uns nicht zu viel. Das wird uns nicht, auch die, das wird nicht eintönig sein. Es wird Gerechtigkeit sein, statt Egoismus, statt Stolz, statt Korruption, statt Ausbeutung. All das, was diese Welt bestimmt, wird weggetan sein. Ja, wenn man die Offenbarung durchliest, dann wird vorher schon die Hure Babylon, ich bin überzeugt, es steht für die Sünde dieser Welt, für das sündige System, die ist schon gestürzt, die ist vernichtet und dann kommt das ja auch alles, was da nichts taugt, kommt in den feurigen Pfuhl und ist beseitigt in den Feuersee. Ja. Und dann ist Glück pur. Wie das sein wird, müssen wir noch etwas abwarten, wie das konkret sein wird. Aber es wird besser sein, als wir jetzt denken können, denn das können wir ja nicht denken. Ein Leben ohne Leid, ohne Schmerz, kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann das sagen, ich kann das glauben, aber nicht vorstellen. Dafür ist es zu allgegenwärtig. Das gehört zu unserem Leben, zu unserem Erdenleben, aber nicht zu unserem Himmelleben. Das wäre jetzt so der Merksatz. Was nehmen wir uns mit? Wir freuen uns darüber, dass das so ist. Es ist jetzt in diesem Text keine Aufforderung, sondern es ist einfach uns vor Augen gestellt, was Gott macht. Er macht alles neu, er bekommt das hin, er ist schließlich allmächtig und das ist mehr als mächtig, allmächtig. Und deswegen, wenn wir die Offenbarung lesen, immer hin zu Jesus. Weil bei ihm sind wir sicher in all dem, was in der Welt geschieht. Wir haben schon gesagt, wir haben es ja sehr gut, hier kann man auch sehr gut ohne Gott leben, nicht wirklich. Ohne Gott gibt es keinen Regen mehr, kein Essen mehr, er lässt wachsen, also wirklich ohne Gott kann niemand leben, dann ist aus. Aber die Menschen denken, sie könnten sehr gut in diesem schönen Land leben. Aber wir wissen, das wirkliche Leben ist mit dem Herrn Jesus. Immer hin zu Jesus. Habe ich da S geschrieben? Er und seine Zukunft. Da ist falsch geschrieben. Also das erste uns muss und heißen. Dann ist besser, oder? Dann stimmt der Satz auch grammatisch viel schöner. Er und seine Zukunft sollen uns wichtiger sein als alles, was uns hier begegnet. Ich denke, das ist die Herausforderung in der Offenbarung und jetzt unsere Herausforderung, weil es uns hier so gut geht. Und ich genieße es, mit euch zu feiern heute, Sommerfest zu haben. Dürfen wir ja auch, ist ja schön. Aber das ist nicht das Ziel des Lebens. Das wäre zu wenig. Ja. Sondern wir leben auf ihn hin. Und es lohnt sich garantiert, bei ihm zu bleiben. Ich bete zum Abschluss. Herr Jesus Christus, wir haben es vorher in den verschiedensten Liedern gesungen. Wir sehen es hier in deinem Wort, es lohnt sich, bei dir zu bleiben, weil du bist allmächtig, dir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde und du schaffst es, uns zu diesem herrlichen Ziel zu bringen. Wir beten dich an, wir loben dich, wir bitten dich, halte uns fest, mehre, stärke unseren Glauben. Ja, lass ihn Tag für Tag frisch und stark sein und lass ihn überfließen, dass unsere Mitmenschen etwas davon mitbekommen. Von dir, unserem wunderbaren Herrn. Amen.